Schluckstörungen aufgrund hohen Alters oder wegen Krankheiten. Welche Folgen sie haben können, wenn die Patientenverfügung eine Ernährungssonde verbietet. Von Caroline Dichtel. In der letzten Ausgabe der HLS habe ich über das Thema Schluckstörungen nach Schlaganfall und bei schweren neurologischen Erkrankungen wie MS oder ALS berichtet. Es ging dabei speziell um die Anlage einer Trachealkanüle zur Verhinderung von Aspiration und einer daraus folgenden Lungenentzündung. Warum ich darüber schreibe? Mein Anliegen ist es zum einen, Sie zum Nachdenken anzuregen, ob Ihre Patientenverfügung schon rund ist. Andererseits gibt es in Ihrem Umfeld bestimmt Menschen, die noch keine Patientenverfügung verfasst haben. Geben Sie ihnen diese Ausgabe der HLS gerne weiter. Die schriftliche Willensbekundung bildet eine hilfreiche Grundlage, auch wenn man nie wissen kann, in welcher Lage man sich am Lebensende genau befindet. Anhand einer Verfügung können die An- und Zugehörigen eine gute StellvertreterInnenentscheidung mithilfe des behandelnden Arztes, der behandelnden Ärztin treffen, weil es manchmal doch notwendig ist, einen einmal gefassten Entschluss an die reale Situation anzupassen, wie das heutige Beispiel zeigen wird. Schluckstörungen sind, wie bereits beschrieben, eine Begleiterscheinung von zahlreichen, meist neurologischen Erkrankungen, aber manchmal auch einfach eine Erscheinung des Alterns. Statistisch gesehen haben etwa 45% aller 75-Jährigen eine Dysphagie. Sie gehen langfristig mit einer starken Einschränkung der Lebensqualität einher, da die Aufnahme von Essen und Trinken zunehmend angstbesetzt ist. Deshalb essen Betroffene immer weniger und vermeiden wegen wiederkehrendem Verschlucken mit starken Hustenattacken das Essen in Gesellschaft. Neben ALS, MS oder einem Schlaganfall kann auch eine Demenz zu Schluckstörungen führen. In diesem Fall ist es keine Störung der Hirnnerven oder deren Funktion, sondern das Vergessen des Schluckaktes, der eigentlich ein Reflex ist. Auch in diesem Fall kann die Schluckstörung durch intensive Logotherapie aufgehalten oder verlangsamt werden. LogopädInnen arbeiten mit speziellen Techniken im Bereich Mund, Hals und Kehlkopf, um den Schluckvorgang zu aktivieren. Je nach Verlauf wird bei einer Demenz eine Ernährungssonde durch den Bauch notwendig, eine PEG, pergutane endoskopische Gastrostomie, um die Ernährung und Flüssigkeitszufuhr zu sichern. Wenn dies jedoch aufgrund einer Patientenverfügung untersagt wurde, dann ist es ein Wettlauf mit der Zeit, ob die Kraft für die therapeutischen Anforderungen reicht, und es hängt von der Grunderkrankung ab, ob es gelingt, das Schlucken wieder zu erlernen. Ein mäßig erhöhtes Gewicht ist an dieser Stelle ausnahmsweise von Vorteil, da der Körper davon zehren kann, solange man keine normale Nahrung zu sich nimmt. Der Verzicht einer PEG bei Demenz führt automatisch in eine Art Sterbefasten, bei dem man schwächer und schwächer wird und letzten Endes stirbt, weil zu wenig Flüssigkeit aufgenommen wird. Die Substanzen, die über die Nieren ausgeschieden werden müssten, verbleiben im Blut und führen dazu, dass zunächst das Bewusstsein eintrübt. Fallbeispiel aus dem Pflegeheim. Was aber, wenn das Sterben in weiter Ferne liegt oder man noch eine hohe Lebensqualität empfindet? Der Bewohner eines Pflegeheimes, über den ich heute berichte, wirkte recht munter, freute sich über Besuche seiner Frau und er war als aufmerksamer Beobachter unter den Pflegekräften bekannt. Er hatte eine seit Jahren schleichend verlaufende Demenz und im Zuge dessen war eine beginnende Schluckstörung problematisch geworden. Normal gekochtes Essen konnte Herr N. zu sich nehmen, allerdings musste das Fleisch sehr weich sein. Gemüse, Beilagen und Nachtisch aß er mit Genuss. Er lehnte passierte Kost ab. Die Fähigkeit, normal zu essen, trug dazu bei, dass sein körperlicher Zustand und sein Gewicht stabil blieben. Schwieriger war es dagegen bei Flüssigkeiten, die ein schnelles Schlucken erfordern. Der Bewohner nahm gern Kaffee, schwarzen Tee oder auch Säfte zu sich. Jedoch verschluckte er sich immer häufiger und bekam starke Hustenanfälle, wodurch ihm die Lust aufs Trinken zunehmend verging. Es wurde versucht, die Flüssigkeiten anzudicken. Dazu wird ein Pulver in die Flüssigkeit gestreut. Das geht auch mit Kaffee oder Tee. Jedoch mochte Herr N. diese gallertartigen Getränke nicht und lehnte das Trinken immer öfter ab, indem er den Becher mit der Hand wegschob oder er den Mund zupresste. Es half auch kein gutes Zureden und Bitten, weshalb ein Versuch mit dicken Säften wie Mango- oder Bananensaft gemacht wurde, was leider auch keine Besserung der Situation ergab. Das Problem war, dass der Bewohner durch die geringe Flüssigkeitszufuhr immer wiederkehrende Harnwegsinfekte hatte, die mehrfach mit Antibiotikum behandelt werden mussten. Der daraus folgende Durchfall führte zu einer ausgeprägten Kraftlosigkeit. Herr N. war deshalb auch schon mehrfach in der Klinik gewesen, denn Blasenentzündungen breiten sich oft auf die Nieren aus. In der Klinik wurde er mit Infusionen behandelt und jedes Mal wurde eine PEG-Anlage angeraten, wogegen sich die Frau aussprach. Subkutane Infusionen lehnte sie ebenfalls ab. Es gab eine Patientenverfügung, die vor 10 Jahren zusammen mit der Ehefrau verfasst worden war, aus der eine generelle Zurückhaltung bei Therapien gefordert wurde und eine PEG-Anlage explizit abgelehnt wurde. Die Krankenhausaufenthalte taten Herrn N. gar nicht gut. Er war danach unruhig, ungehalten und teilweise aggressiv gegen das Pflegepersonal, obwohl er sonst ein sehr freundlicher und kultivierter Mensch war. Kontroversen im Team bei der Fallbesprechung. Ich wurde für eine ethische Fallbesprechung angefragt, die ich zuerst als kleine Teambesprechung mit der Pflege, den Betreuungskräften und den Therapeuten der Einrichtung durchführte. Es gab 2 Pflegerinnen, die die Anlage einer PEG ausschließlich zur Flüssigkeitszufuhr befürworteten. Der Rest des Teams, ca. 20 Personen inklusive Auszubildenden, beharrte auf dem in der Patientenverfügung niedergelegten Verbot einer PEG. In der ersten Fallkonferenz wurde deutlich, wie stark die Konflikte innerhalb des Teams waren. Daher wurde eine weitere Besprechung nur mit den Pflegenden anberaumt, bei der im geschützten Rahmen sehr offen und kontrovers diskutiert werden konnte. Die beiden Pro-PEG-Mitarbeiterinnen begründeten die Anlage damit, dass die wiederkehrenden Harnwegsinfektionen immer wieder zu Klinikeinweisungen führten. An einer Blasenentzündung stirbt man nicht, aber wenn sie sich auf die Nieren ausdehnt, dann kann das eine extreme Schwächung nach sich ziehen. Es ist ein Tod auf Raten. Sie hatten die Idee, dass die PEG ausschließlich zur Flüssigkeitszufuhr verwendet werden sollte, nicht zur künstlichen Ernährung. Nach einer einstündigen hitzigen Diskussion wurde beschlossen, der Ehefrau die Anlage einer PEG ausschließlich zur Flüssigkeitszufuhr auch von Seiten der Pflege zu empfehlen. Die Hausärztin wurde telefonisch informiert und begrüßte dieses Vorgehen. Um auf lange Sicht einen Missbrauch der PEG zu Ernährungszwecken auszuschließen, wurde eine schriftliche Vereinbarung zwischen dem Heim und der Ehefrau als Bevollmächtigter getroffen, zu der eine Anwältin, Spezialgebiet Medizinrecht, hinzugezogen wurde. Darin wurde festgehalten, welche Menge an Flüssigkeit zugeführt werden durfte und wie im Falle einer Verschlechterung vorzugehen sei, wenn beispielsweise ein Schlaganfall auftreten würde oder Herr N. nicht mehr essen könnte. Für diesen Fall wurde festgehalten, dass die Flüssigkeitsmenge zu überprüfen und gegebenenfalls einzustellen ist. Der Bewohner war bei diesem Gespräch anwesend, denn man konnte davon ausgehen, dass er den Sachverhalt verstand. Er stimmte durch Nicken zu. Nach der operativen Anlage der PEG hatte er keine Blasenentzündungen mehr und somit eine deutliche Verbesserung seiner Lebensqualität. Die Patientenverfügung war, obwohl sie an die aktuelle Situation angepasst wurde, eine gute Grundlage für eine Entscheidung. Infusion direkt ins Fettgewebe. Wenn in einer Patientenverfügung die Entscheidung gegen eine PEG getroffen und diese aufrechterhalten wird, dann kommt es je nach Krankheitsbild zu einer schleichenden Schwächung des Körpers, an deren Ende ein Sterbefasten steht, sobald gar keine Flüssigkeit mehr aufgenommen werden kann. In manchen Heimen ist es heute noch üblich, die Flüssigkeitsaufnahme durch eine subkutane Infusion zu gewährleisten. Hierzu wird eine dünne Nadel, genannt Butterfly, ins Fettgewebe gestochen und eine Infusion angehängt. Der Körper resorbiert dieses künstlich erzeugte Ödem und schleust die Flüssigkeit in die Blutbahn. Diese Infusion können Pflegefachkräfte nach Anordnung eines Arztes geben, ohne dass dafür ein Arzt, eine Ärztin vor Ort sein muss. In 24 Stunden können über diesen Weg bis zu 3 Liter verabreicht werden. Ich halte diese Methode jedoch für fragwürdig, wenn der Patient sich nicht dazu äußern kann. Die subkutane Infusion birgt ein großes Missbrauchspotenzial, gerade wenn langwierige Trinkprozesse bei alten Menschen eine hohe zeitliche Kapazität der Pflegekraft fordern. Der Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeiten als Form des Sterbens sollte explizit in der Patientenverfügung erwähnt sein, um Rechtssicherheit für die Angehörigen und die Pflegeeinrichtung zu erlangen. Dies ist notwendig, da der Gewichtsverlust eines der maßgeblichen Kriterien des medizinischen Dienstes, MD, ist, an dem die Qualität einer Pflegeeinrichtung gemessen wird. Daher achten Pflegekräfte sehr auf die Nahrungszufuhr, damit Bewohnerinnen ihr Körpergewicht halten. Da ein Gewichtsverlust durch eine Schluckstörung aus Sicht des MD gut behandelbar ist, ist es seitens der Einrichtung und der Pflege oberste Pflicht zu handeln. Außer wenn eine Patientenverfügung dies untersagt. Zur Autorin. Caroline Dichtel, Jahrgang 1964, im ersten Beruf Krankenschwester, im zweiten Diplom-Sozialarbeiterin für Hospizarbeit und seit 2020 Ethikberaterin mit dem Schwerpunkt Ethikberatung am Lebensende. Abschlussarbeit zu aufsuchender Ethikberatung bei Wachkoma-Patienten.